Breitbandbesprechung.
Hallo, wir sind Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner.
Und in unserem neuen Podcast, das kleine Fernsehballett auf Deezer, werden wir für euch fernsehen.
Hallo, ich bin Visavi und ab sofort seht ihr hier auf diesem Kanal bis zur Bundestagswahl Clarify. Große Themen, klare Worte.
Ist ja schön, Herr Böhmermann, aber warum möchten Sie denn, dass Ihr Kind bei uns in die Kindereinrichtung kommt? Warum haben Sie sich denn für uns entschieden?
Und ich so, ja, ich fand die Internetseite gut.
Das alles sind Podcasts von Streamingdienstanbietern. Bislang waren Spotify, Deezer und Co. ja vor allem dafür bekannt, Musik zu streamen. Das ist auch ihr Kerngeschäft. Oder noch, muss man vielleicht sagen.
Denn immer mehr Plattformen, die sich vor allem über Bezahlabos finanzieren, die setzen mittlerweile auch auf Podcasts und produzieren auch eigene Inhalte.
Was das für die Podcast-Szene und die öffentlich-rechtlichen Content-Anbieter bedeutet, das besprechen wir jetzt mit Theresa Sickert. Hallo Theresa.
Hallo.
Warum sind denn Podcasts für Streaming-Dienste so interessant?
Na, noch hat ja Apple mit iTunes die absolute Vorreiterstellung in Sachen Distribution von Podcasts. Andere Streaming-Dienste erhoffen sich nun, indem sie eben selber Podcasts anbieten, dass die Nutzer auf ihrer Plattform bleiben und nicht mehr zu iTunes wechseln. Und hinzu kommt, dass Musikstreaming-Dienste einen Großteil ihrer Einnahmen an die Plattenlabels abdrücken müssen, weil für die gespielte Musik eben Lizenzgebühren abgedrückt werden müssen. Bei Spotify sollen das knapp 75% der Einnahmen sein. Da ist es natürlich attraktiv, eigene Inhalte zu produzieren, für die man eben kein Geld abführen muss. Und das macht man dann eben jetzt mit Podcasts.
Wollen sich die Streaming-Dienste mit solchen Content-Angeboten denn noch stärker voneinander abgrenzen? Bislang war das ja alles ziemlich ähnlich, was man da so bekommen hat.
Das stimmt. Mit wenigen Ausnahmen haben nämlich die Künstler ihre Musik auf allen Plattformen angeboten. Also insgesamt, je nach Plattform, insgesamt zwischen 30 und 46 Millionen Songs. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer, denen war es eigentlich egal, ob man ein Abo beispielsweise bei Deezer, Spotify, Tidal oder Apple Music abgeschlossen hat. Es gab ja bei allen ein sehr ähnliches Angebot für ungefähr 10 Euro im Monat. Gute, exklusive Podcasts sind jetzt eine Chance, das Profil zu schärfen. Prominentes Beispiel, wir haben es eben auch gehört, Fest und Flauschig, ehemals Sanft und Sorgfältig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Diesen Podcast gibt es nämlich ausschließlich bei Spotify und nirgendwo anders. Wer also vorher schon Fan war, als das Ganze noch eine Sendung im Radio war, der ist eben nun gezwungen, bei Spotify zu sein.
Es gibt ja noch mehr Beispiele für solche plattformgebundenen Podcasts. Das Hörbuchportal Audible will im September eine ganze Reihe an neuen Eigenproduktionen herausbringen.
Ja, genau. Und bei dieser läuft seit März das kleine Fernsehballett mit der Moderatorin Sarah Kuttner und dem bekannten Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Und Spotify hat Anfang des Monats Clarify gestartet, eine Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Jugend-Content-Netzwerk Funk. Das stellt wiederum aber nur die Videos zu diesem Podcast her. Und in diesem Podcast geht es dann um politische Themen. Und das ist ganz schlau gemacht, denn für Clarify hat man sich die Moderatorin Visavi ins Boot geholt. Die ist durchaus bekannt in der gesamten deutschen Hip-Hop-Szene. Und sie spricht dann auch noch mit prominenten Musikern. Das durfte also gut ein paar Leute wieder auf die Plattform ziehen.
Warum schließen sich denn überhaupt öffentlich-rechtlicher Rundfunk und kommerzielle Streaming-Dienste zusammen?
Also bei Funk ist es sicherlich so, dass sie von den 24 Millionen Menschen in Deutschland profitieren wollen, die eben Musikstreaming-Dienste nutzen. Und da ist ja Spotify bei den jüngeren Nutzern auch am beliebtesten. Und das tun auch andere öffentlich-rechtliche Angebote, indem sie ihre Podcasts zusätzlich bei Spotify veröffentlichen. Breitband zum Beispiel macht das auch. Und für die Streaming-Dienste hat das den Vorteil, dass sie die Mediadaten einsehen können. Das heißt, die wissen dann ganz genau, was gut funktioniert und was nicht. Und dann können sie dementsprechend ihre eigenen Inhalte produzieren, so wie eben Clarify zum Beispiel.
Da ist dann wieder die Macht der Quote sozusagen.
Genau.
Von den Musikern hört man ja immer, die beklagen sich über die Streamingdienste, dass sie selbst dort so wenig verdienen. Wie ist das mit den Podcast-Produzenten? Was verdienen die, wenn sie ihre Inhalte bei Streamingdienstanbietern anbieten?
Also eigentlich verdienen sie nichts. Die Vergütung ist nämlich Reichweite. Also die Distributoren können mit den höheren Abrufzahlen dann unter Umständen besser verhandeln bei Sponsoren, die dann innerhalb der Podcast-Episode eine Werbebotschaft unterbringen. Und sie können natürlich ihre Angebote besser auf ihre Zielgruppen zuschneiden. Was ich allerdings dazu sagen muss, ich habe nur mit Spotify direkt darüber sprechen können. Es ist aber anzunehmen, dass das bei anderen Streaming-Diensten ähnlich abläuft. Also bei Spotify gibt es für die Eigenproduktion natürlich Geld für die Content-Produzenten. Das Leipziger Internetradio Detektor FM hat zum Beispiel Clarify produziert und wurde natürlich auch für diese Produktionsleistung vergütet. Aber anders als bei der Musik, nicht für die Anzahl der Streams. Das gibt es eben, wie gesagt, nur bei Musik.
Und wie funktioniert das Geldverdienen mit Podcasts dann außerhalb von Streaming-Plattformen?
Also mit dem eben schon angesprochenen Sponsoring oder auch über Spenden. So können also theoretisch Podcasts auch weiterhin frei zugänglich bleiben und müssen sich nicht an eine Plattform binden. Es gibt aber auch so etwas wie Bezahlschranken für Podcasts, zum Beispiel über die Künstlerplattform Patreon. Hier werden die einzelnen Episoden, Bonusmaterial oder auch die Kommentarfunktion erst freigeschaltet, wenn man einen bestimmten Betrag gezahlt hat. Und eine ganze Zeit lang hatten aber Podcasts überhaupt kein Interesse daran, vermarktet zu werden. Aber seit dem neuen Podcast-Hype, würde ich sagen, ist das schon nochmal anders.
Aber ist das nicht eine positive Entwicklung, dass man mit dem Podcast nun auch endlich Geld verdienen kann?
Also für professionelle Podcast-Produzenten ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht. Allerdings werden in der Podcast-Szene auch Stimmen laut, die die steigende Kommerzialisierung von Podcasts beklagen. Im Gegensatz zu Filmen, Serien oder Musik waren eben die Podcasts sehr lange das vielleicht letzte Medienangebot im Netz oder sind es noch, das an vielen Stellen frei verfügbar war. Podcaster haben dann einen sogenannten RSS-Feed erstellt, so etwas wie einen Nachrichtenticker für die neuen Podcast-Episoden. Den kann man dann abonnieren und dann eben das Audio hören und das funktioniert ganz ohne einen kommerziellen Streaming-Dienst. Nicolas Seemark, der seit über 10 Jahren in der Podcast-Szene ist und vor 1,5 Jahren das Podcast-Label 4000 Hertz mitgegründet hat, sieht aber noch keine Vormachtstellung durch die Streaming-Dienste.
Wir sind ja auch mit unseren Angeboten bei Spotify und können auf jeden Fall sagen, dass das Verhältnis der Zugriffe über die freien Feeds, also eben auch über iTunes und diese ganzen Geschichte, viel höher ist, diese Zahl der Leute, die da zuhören, als über die Streamingdienste. Das gilt aber jetzt auch nur für unsere Angebote. Insofern wäre ich da jetzt vorsichtig zu sagen, das ist eine Bedrohung für die freien Produzenten.
Allerdings gibt es mittlerweile auch Podcaster, die diese RSS-Feeds nur gegen Geld rausrücken. Ansonsten muss man nämlich dann eben doch auf einen Streamingdienstanbieter zurückgreifen.
Da finden also einige Verschiebungen statt in der Podcast-Szene. Danke, Theresa, für diese Einschätzung.